Deutschlandfunk Kultur heute.
So durchdacht und strukturiert die Kunst des Bauhauses auch auftrat, um die klaren Kanten ranken sich allerlei Mythen. Etwa die Entstehung 1919, Ausdruck eines demokratischen Neustarts sei es gewesen, Geburt der Moderne und eine einmalige Erscheinung. Das stimmt so nicht, meint die Literaturwissenschaftlerin Gertrude Zepel-Kaufmann. Sie ist Leiterin des Instituts Moderne im Rheinland und im Beirat des NRW-Projektes 100 Jahre Bauhaus im Westen. In einem Artikel für die FAZ hat Gertrude Zepel-Kaufmann geschrieben, das Bauhaus sei bloß Teil einer landesweiten Bewegung gewesen und vielleicht gar nicht der spannendste. Das ist starker Tobak im Jubiläumsjahr. Welche Bewegungen gab es denn, die dem Bauhaus ebenbürtig waren? Das habe ich sie gefragt.
Ich nenne nur mal Stuttgart. Steiner gründet die Waldorfschule. In Worpswede Heinrich Vogeler gründet die Arbeitsschule. In Darmstadt Graf Kaiserling die Schule der Weisheit. In Düsseldorf werden Akademie und Kunstgewerbeschule zusammengelegt. Behrens kommt wieder zurück und übernimmt die Architekturklasse in Hagen. Das, was wir als Folkwang-Bewegung kennen, in München entwirft Landauer ein komplettes Bildungskonzept, in dem die Architektur als Leitdisziplin aufgenommen wird. In Frankfurt, im liberalen Frankfurt, rund um die Frankfurter Zeitung und Walter Benjamin, um Krakauer, um Franz Rosenzweig und Martin Buber, wird ein jüdisches Lehrhaus begründet, das faktisch sich einmischen möchte in die Bildungsarbeit in Deutschland. In Köln gibt es ein Institut für religiöse Kunst. Der Bauauftrag Kirche wird hier im Rheinland mit Werkstätten, also dem Grundprinzip auch des Bauhauses, komplett und sehr, sehr erfolgreich durchgeführt in den 20er Jahren.
Jetzt muss ich Sie aber fragen, warum wurde denn dann das Bauhaus ausgerechnet so viel Erfolg und einflussreicher als die anderen?
Wir müssen es von heute sehen, aber das wollen, wenn ich auf die Zeit selber schaue, dann würde ich etwas kritischer rangehen und sagen, Gropius war ein perfekter Organisator. Gropius hat sich sehr zurückgenommen in Weimar. Ich würde mal kritisch sagen, wenn wir schauen, was die gesamten Schulbewegungen in der Zeit ausmachen, dann ist es einmal der Reformgedanke der Vorkriegszeit, der sich faktisch hier in die Nachkriegszeit weiterentwickeln kann. Also wir haben etwas, wenn wir das Positive erfragen, wir haben mehr davon, wenn wir sehen, was nicht passiert ist. So interessant diese ganzen Schulbewegungen sind, so sehr sie das Utopische bestätigen, sind sie ganz klar eine Parallelbewegung. Sie sind nicht integriert. Wenige gibt es davon noch, wie die Waldorfschule, die heute durchaus attraktiv sind. Was an allen Schulsystemen oder an allen Versuchen, die Zukunft zu bestimmen, Deutschland zu verändern, Menschheit zu verändern, es geht oft sehr weit in der Vorstellung von einem Ziel, kann man sagen, es wird an keiner Schule danach gefragt, wie sieht ein Demokrat aus? Und wie sieht ein Republikaner aus? Und wie kann die Bildung dazu beitragen, um dieses veränderte politische System mit einer Jugend aufzufüllen?
Aber wie haben denn dann diese ganzen Bewegungen die Moderne angeschoben?
Formal-ästhetisch auf jeden Fall. Also wenn das Bauhaus heute weltweit bekannt ist, dann ist es dieses Formal-ästhetische. Also sie hat etwas geschaffen, was im 19. Jahrhundert, was uns heute gefällt, aber damals doch dringend überholungsbedürftig war. Das war sicherlich ein Erfolg. Aber selbst Mies van der Rohe würde sich niemals mit dem Bauhaus identifiziert haben. Es war eine ganz interessante, sehr wirkungsvolle Bewegung. Was sie in unserer Rezeption heute nicht da ist, dass es sich um eine ganzheitliche Bewegung. Es sollte eine Schule für eine veränderte Gesellschaft sein. Was wir machen in diesem ganzen Bauhaus-Hype, ist, die Architektur rauszunehmen, das Design rauszunehmen und es für separat und autonom zu halten. Und genau das ist nicht der Gedanke des Bauhauses gewesen.
Jetzt muss ich aber zum Schluss doch nochmal zum Mythos Bauhaus kommen. Wer hat diese Mythen in die Welt gesetzt? War das das Bauhaus selbst oder hat sich das in der Nachwelt dann so entwickelt?
Unsere Erinnerungskultur. Unsere Erinnerungskultur hat dem freien Lauf gelassen. Ich habe selber sehr intensiv, also gerade auch hier im das Bauhaus im Westen, das ist ja auch ein durchaus politisches Votum, denn die eigentlichen Urgründe oder die wesentlichen Voraussetzungen waren mit einer sehr, sehr emanzipierten Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg, die hier im Westen Europas, also sprich vor allen Dingen auch im Rheinland, wir haben den Westdeutschen Impuls 1984, ein Ausstellungsprojekt, das die Städte alle beleuchtet hat, von Krefeld, Hagen, Köln, Düsseldorf, Wuppertal. Es gab hier eine sehr, sehr fortschrittliche Bewegung, die genau das machte, was das Bauhaus weiter betrieben hat. Wir merken, wie sehr wir in der öffentlichen Wahrnehmung da bis in die Presse hinein doch auch immer die Kritik an diesem Bauhaus im Westen erscheint. Ich bin im Beirat und weiß, was an sehr, sehr guten Veranstaltungen da gelaufen ist, an Ausstellungen, an hochkarätigen, an Programmen, das auch eben diese Demokratie, 100 Jahre Demokratie, das Gesellschaftliche mit einbeziehen will und auch die Erinnerung rückführen in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und das ist wahnsinnig schwer zu vermitteln.
Und woran liegt das?
Ich denke, dass es daran liegt, was ich eben andeutete, es hat was mit uns selber zu tun, mit unserem Selbstbild, was wir als Deutsche sind. Und das Bauhaus hat internationalen Erfolg, es ist eine Marke. Ich möchte die keinesfalls leugnen, ich finde sie hervorragend, interessant, aber sie darf nicht innerhalb eines Gesamtkomplexes unseres Selbstbildes so viel Raum einnehmen.
Sagt Gertrude Zepel-Kaufmann, Professorin an der Universität Düsseldorf. Und diese kritische Bestandsaufnahme zum Bauhausjubiläum finden Sie auch online unter deutschlandfunk.de.